Dann könnte Herr Weimel gleich anfangen. Dann ist die Frau Dr. Baum draußen?
Kommt.
Ah ja, gut, dann können Sie ja. Dann kann ich vorher gucken. Ja, gut.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Statement-Runde im Anschluss an die öffentliche Ausschusssitzung. Es beginnt wie immer der Herr Drexler und im Anschluss die Obleute der Fraktionen.
Dann Herr Drexler. Ja, ich wollte nochmal auf den Herrn Leibniz heute Morgen eingehen. Für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar. Er hat sich ja auch über die Frage der Funkzellenauswertung eingelassen, dass er. Für mich schon ein bisschen überraschend, zwar zugegeben hat, dass man Telefonnummern des OKs durch Europol prüfen ließ, aber warum er nach 2011 nicht zum Beispiel auch Nummern des Staatsschutzes, so wie wir das verlangt haben, überprüft hat, hat er nach meiner Meinung nicht so schlüssig beantworten können. Sie wissen, wir haben einen Brief geschrieben an den GBA, hatte das heute Morgen schon mal gesagt, mit der ersten Frage, gab es Nachermittlungen des BKA? Also nach der Abgabe von dem Landeskriminalamt, da wo wir alle Akten haben. Wenn ja, wollen wir die Akten? Und B, haben wir noch eine ganze Reihe von Detailfragen, vor allen Dingen zur Frage, wenn man nicht von einer Spontantat ausgeht, muss es ja Helfer gegeben haben. Auch die Fragen haben wir jetzt dem GBA zugeschickt, um da nochmal eine Antwort zu bekommen. Und da der Herr Leibniz, würde ich sagen, für mich nicht so im Mittelpunkt gestellt, dass auch Sie versucht haben, nach dem Aufdecken des Trios 2011-2012 nun auch auf dem Gebiet der Überprüfung von Handydaten das nochmal zu machen. Es war auch so, dass der Herr Leibniz bei anderen Dingen, es war zwar, finde ich, sehr gut erkundet, die gesamten Reisetätigkeiten des Trios, was immer wieder überraschend war, dass sie sich über die Frage, dass sehr viele Rechtsradikale nach Nordwürttemberg gezogen sind, sie sich nicht so sehr viel Gedanken gemacht haben. Das Zweite war dann der Herr Melzer kam nicht, das habe ich ja vorher schon gesagt. Dann der Herr Kluckert, das war für mich überraschend, obwohl der Herr Kluckert natürlich den Beweisbeschluss hatte, dass er zu vielen der Namen am Anfang gleich erklärt hat, da könne er nichts dazu sagen. Wir müssen jetzt nochmal mit dem BKA erklären, wie wir dann an diese Informationen, die gefragt wurden, kommen. Und Steffen Hoffert, würde ich sagen, hat uns das, was wir aus den Polizeiakten kennen, darüber hinaus gar nichts gesagt, und das, was in den Polizeiakten, musste man auch sehr vielfältig aus ihm herausholen. Also da waren keine neuen Erkenntnisse leider vom Herrn Hofer zu erfahren.
Frau Baum, bitte.
Ja, also bei den beiden Kriminalhauptkommissaren, den Herrn Leibniz und dem Herrn Kluckert, ist also bei den Aussagen ist eindeutig herausgekommen, dass sie beide der Meinung sind, dass das Trio im Laufe der Jahre eine gewisse Professionalität entwickelt hat und somit vollkommen unabhängig agiert hat von irgendwelchen anderen rechten Szenen, sondern die sogar explizit gemieden haben, damit da kein Zusammenhang hergestellt werden kann. Also insofern muss ich sagen, sind wir auch da wieder eigentlich nicht weitergekommen. Also nach Aussagen dieser beiden Kriminalhauptkommissare bestehen keine Erkenntnisse, dass es irgendwie ein Unterstützungsumfeld gibt. Bei den letzten Zeugen, dem Herrn Huffert, ja, also ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Also es hat uns jedenfalls auch nichts weitergebracht. Er hat keine expliziten Erkenntnisse, die uns jetzt hier weiterführen können. Dankeschön.
Herr Weinmann, bitte.
Ja, bemerkenswert in der Tat waren die Aussagen der beiden Kriminalhauptkommissare Leibniz und Kluckert, die beide gesagt haben, dass im Laufe der Zeit und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, im Laufe der Jahre die Gruppe zusehends autark geworden ist und deswegen nicht mehr auf ein Unterstützungsnetzwerk angewiesen war, sehr wohl aber in den ersten Jahren nach dem Untertauchen. Und ich denke, da sind wir gut beraten, wenn wir noch den Finger genau in die Wunde legen und schauen, wie sich dieses Unterstützungsnetzwerk gestaltet hat. Beide haben zudem auch ausgesagt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem BKA und dem LKA in Baden-Württemberg ausgezeichnet gelaufen ist, dass die Ermittlungsarbeit des LKA in Baden-Württemberg von besonderer Qualität und eben auch Quantität waren. Und das ist sicherlich auch bemerkenswert. Insbesondere der Bezug des Trios zu Ludwigsburg, auch noch nach dem Untertauchen, war sehr interessant, zumal das Trio ja bewusst versucht hat, den Kontakt zur Szene zu meiden, zu früheren Kontakten zu meiden. Und insofern ist es sicherlich auch von Interesse, dass wir den Augenmerk bewusst das Thema Komplex Ludwigsburg uns anschauen. Der Zeuge Hoffert in der Tat war wenig ergiebig. Es scheint tatsächlich so, dass all diejenigen, die eine gewisse Nähe zu dem Trio hatten in früheren Jahren hier, eine gewisse Amnesie erleiden oder bewusst die Erlebnisse verdrängen und dieses nicht mehr so im Bewusstsein haben wollen. Insgesamt selber war es leider wenig erkenntnisreich.
Herr Felius, bitte.
Ja, wir haben heute zwei Beamte vom BKA hier im Untersuchungsausschuss gehabt. Es wurde einmal vom Herrn Leibniz gesagt, dass das Verhältnis zu Baden-Württemberg sehr gut gewesen sei. Das hat ja gerade auch der Kollege Weinmann gesagt. Von der baden-württembergischen Seite wurde aber viel mehr rückgespiegelt, dass vom BKA nicht entsprechende Informationen gekommen sind. So war das in den vorherigen Vernehmungen. Also das sind unterschiedliche Bewertungen gegeben von den Landesbehörden zur Bundesbehörde. Und für mich etwas enttäuschend war dieses, obwohl wir ja an diesem Komplex schon lange jetzt dabei sind mit dem BKA, dass dann halt nur quasi rudimentär eine Vorbereitung erfolgt, man über bestimmte Bereiche nur sagen kann, muss ich jetzt passen, kann ich jetzt, müsste ich nachfragen, um da dann nochmals nähere Ansprechpartner, Personen zu benennen oder da dann weiteres dann in Erfahrung zu bringen. So ist es dann doch eine Angelegenheit, die sich zum Teil wirklich sehr zäh gestaltet, in den Dingen da halt nachzufragen. Und diese allgemeinen Erkenntnisse, die eigentlich da halt auch immer wieder auch vorliegen, dass man sagt, die großen Apparate zum Teil halt einfach nicht so miteinander verwoben sind, dass man einfach dort die Information dann halt kriegt. Das ist also dann doch schon immer wieder auch auffallend. Also da glaube ich, ist weiterhin Handlungsbedarf gegeben, aber das zieht sich ja wie ein roter Faden letztendlich ja dann auch in den Bereichen auch dann halt durch. Von Steffen Hoffert ist letztendlich ja eigentlich wirklich wieder nichts in den Bereichen gesagt worden und das ist für mich so ein Beispiel dafür. Ich habe ja den Herrn Kluckert ja auch gefragt, ob die Leute eigentlich da etwas mitteilen von der rechten Szene. Dann hat er gesagt, ja, die sind ja sehr auskunstfreudig. Also diesen Eindruck, den haben wir ja im Untersuchungsausschuss ja nun wirklich nicht, weil es genau das Gegenteil der Fall ist. Auch da sind unterschiedliche Wahrnehmungen der Ebenen dann halt zu erkennen, wie das jetzt vielleicht auf der behördlichen Seite ist gegenüber dem, was wir beim Ausschuss haben. Also mein Eindruck ist, dass da ja kein Interesse irgendwo vorliegt, da etwas mitzuhelfen oder auch klar zu machen, weshalb jetzt eine rechte Szene eine Attraktivität hat, das dann nur aus dem Aspekt dann halt zu sagen, ja gut, ich habe da halt getrunken und dann macht man halt sowas. Das mag doch, ist mir zu wenig, um das alles dann zu erklären. Auch die Verbindung Richtung Fußball ist also für mich auch etwas zu dünne, weil auf meine Frage, ob da nicht auch ein Interesse dran bestanden hat, von der rechten Szene zu sagen, da ist quasi ein Feld, was wir noch bestellen können, wurde auch gesagt, nee, da steht der Fußball im Vordergrund.
Herr von Eyck.
Wir haben heute meines Erachtens zwei sehr fähige Polizeibeamten bei uns gehabt, die sehr intensiv auch sich vorbereitet haben auf ihre Zeugenanhörung hier bei uns. Es scheint doch eine gewisse Beruhigung zu sein, dass zumindest das, was die Ermittlungsbeamten über Baden-Württemberg zusammengetragen haben, es eben kein Unterstützungsumfeld geben dürfte, zumindest nicht aus der Erkenntnis der Personen, die heute bei uns gewesen sind, was uns nicht sonderlich überrascht. weil das eine gute Erklärung ist, dass die so Professionalität vorgewahrt oder so professionell sind, dass sie gar nicht ins Zusammenhang gebracht werden wollten. Es würde mir auch im Prinzip einleuchten, dass es so ist. Interessant ist, dass einer der beiden Beamten gesagt hat, es sei der Vorteil eines Föderalismus, wenn man vor Ort auch zurückgreifen kann auf eine Behördenstruktur. Das ist ja das, was ja in der Öffentlichkeit auch immer diskutiert wird in letzter Zeit, ob das nicht alles sehr viel zentraler gehen muss. Das war jetzt mal ein gutes Argument, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie wir es gerade haben. Dass der Herr Hoffert nicht sonderlich aussagebereit ist, also ich kann das im gewissen Maße verstehen. Ich habe ja auch gefragt, wie die Vernehmung bei der Polizei stattfindet. Und da sitzt man dann zu zweit oder zu dritt in einem Raum. Möglicherweise gibt es auch noch einen Kaffee, man wird entsprechend empfangen. Man muss durch kein Spalier gehen, man sitzt weder Abgeordneten noch der Presse gegenüber, sondern es alleine, dass da die Menschen möglicherweise auskunftsfreudiger sind, als wenn sie hier alleine da vorne sitzen. Das kann man schon irgendwo nachvollziehen. Aber bei dem Herrn Hoffert ist mir aufgefallen, das fängt so ganz typisch an. Man lernt den einen oder anderen kennen, das findet man dann nicht ganz unattraktiv. Dann zieht man sich vielleicht so ein bisschen an und stößt auf keinen Widerstand, vermutlich weder in der Schule, in der Familie, naja, sagt man mit 16, 17, das wird sich schon wieder verwachsen. Mit 18 oder 19 ist man dann möglicherweise in der Szene und irgendwann will man auch so eine Musik machen. Zum Glück hat es in dem Fall ja nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es ein Punkt, wo man in der Zukunft eben auch Acht geben muss während den Anfängen. Das gilt sicherlich auch hier. Allerdings muss ich auch sagen, der Hoffert scheint ein besonderes Erinnerungsvermögen zu haben, einen Menschen zwei- oder dreimal zu erleben und dann nach Jahren sofort wiederzuerkennen. Also das wäre mir sicherlich nicht gelungen.
Gibt es Fragen hierzu? Herr Nübel?
Eine Frage an Herrn Fiedius von EIB und Herrn Blechstedt. Im Abschlussbericht des ersten Ausschusses geht ja hervor, dass Ihnen die Akten zu Maßnahme 203 zu den von Europol gelieferten Kreuzfahrern Vorlagen frage. Seit wann wissen Sie, dass in diesen Unterlagen Europol 9 Nummern den Komplex im Gebietbereich islamistischer Terrorismus zugeordnet hat und dass bei den Nummern 2 dabei sind, die vom zuständigen LKA-Beamten nicht identifiziert wurden? Von denen eine dem EG-Zeitverfahren, also dem Sauerland-Verfahren, zuzuordnen ist und vom BKA zugeordnet wurde und dem anderen dem Dschihadisten-Verfahren in Ulm. Selber wissen Sie das. Herr Fiedius, wenn ich euch mal vom Platz her.
Das können Sie gerne machen. Also Sie gehen ja auf den Bericht, der ja jetzt im Fernsehen gekommen ist, Report Mainz.
Ich meine die Unterlagen. Sie haben die Unterlagen, die stehen im Abschluss.
Gut, die, genau.
Die, wann wissen Sie, dass es...
wir haben das also von der Präsenz, als der Bericht ja jetzt wieder gekommen ist, Report Mainz vom 9. Mai, haben wir das dann halt auch nochmals überprüft. Also diese Unterlagen lagen, wie gesagt, schon vor, auch schon zum Zeitpunkt des ersten Untersuchungsausschusses und es wurde ja auch im Abschlussbericht ja auch unsererseits darauf Wert gelegt und auch in den Gesprächen davor, dass hier von Seiten der Behörden noch eine entsprechende Überprüfung stattfinden muss. Ja, dieser ist nicht nachgegangen worden in dem Maße. Das ist auch meine weitere Forderung, dass man das weiterhin dann halt auch überprüft. Das sind natürlich wichtige Aspekte, die hier dann halt auch vorliegen. Und da kann es also dann kein Vertun geben, dass man da nicht nochmals dieses entsprechend weiter dann halt auch überprüft. Also das heißt, kurzum, es lag zu der Zeit vor, wir hatten Kenntnis davon, konnten aber als Untersuchungsausschuss sind wir keine Ermittlungsbehörde, haben das auch gesagt, es soll diesen Treffern entsprechend nachgegangen werden. Und was da jetzt noch alles letztendlich geschehen ist, das müssen wir jetzt nochmals abschließend dann halt auch prüfen, ob da tatsächlich weitere Aktivitäten von Seiten der Ermittlungsbehörden dann nochmals aufgenommen worden sind.
Herr von Eipert, kann nicht mehr dazu sagen.
Ja, Verständnisfrage, Herr von Eipert, das heißt, wir haben seit 2015, seit die Akten vorliegen, auch Kenntnis, dass eine Zuordnung neben anderen Delikbereichen auch expresses Wortes der Deliktbereich Terrorismus Ihnen vorlag, dass Sie davon Kenntnis haben, dass in den Akten drinsteht, neun Nummern sind subsumierbar zum Deliktbereich Hydra, nämlich islamischer Terrorismus.
Das kann ich nicht sagen.
Das kann ich auch nicht sagen.
Haben Sie dann die Akten nicht gelesen?
in die Akte stand es nicht drin, sondern wenn überhaupt in die Spurenbeilagenakten.
Die haben Sie aber laut Abschlussbericht auch gelesen.
Ja, ja, da kommen wir mal gleich genau drauf, jetzt muss man ja genau argumentieren. Also der Ausschuss hat in der letzten Wahlperiode, in der vorletzten Sitzung am 30. November, in der er Zeugen vernommen hat, also sozusagen kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme, den Zeugen Fink ausschließlich vernommen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, waren da einige von Ihnen auch in dieser öffentlichen Sitzung. Der Zeuge Fink hat dann im Grunde genommen als LKA-zuständiger Mann gesagt, dass bei der Abklärung der Funkzellen des LKA Baden-Württemberg betraut war, bis dann das BKA die weiteren Ermittlungen vom regionalen Einsatzabschnitt des LKA vollständig übernommen hat. Bis dahin wurde ja eigentlich das, was wir wollten, nicht aufgeklärt. Und deswegen haben wir zum Zeitpunkt dieser Vernehmung die Beiakten nicht gehabt. In den Beiakten, die kamen erst am 18. Dezember, weil sie verzögert waren bei der Freigabe. Und in diesen Beiakten waren die Detailberichte, auf die Sie sich gerade beziehen. Diese Detailberichte sind dann von den Fraktionen im Abschlussbericht behandelt worden, nicht in öffentlicher Sitzung, weil wir keine mehr hatten. Und deswegen kam dann der Ausschuss auch dazu, zu verlangen, dass wir es für richtig erachten, zur Vervollständigung der Ermittlungen, sämtliche Rufnummern zu überprüfen. Sämtliche Rufnummern. Das war so. In der vergangenen Woche habe ich jetzt aufgrund dieser Geschichte, die in den Zeitungen kam, nochmals angemahnt. Wir können ja als Nichtaufsichtsorgan des Bundes den Generalbundesanwalt ja auch nicht beauftragen. Da habe ich ihn nochmal angeschrieben. Zum ersten Mal wollten wir wissen, ob zusätzlich ermittelt wurde. Man konnte ja den Eindruck erwecken, dass neue Ermittlungen vorliegen. Wir wissen nicht, ob neue Ermittlungen gemacht wurden. Wir haben auch heute nochmal gefragt. Es war keine klare Auskunft zu erreichen, ob das BKA, nachdem der Ermittlungsabschnitt vom LKA die Akten übergeben hat, weitere Ermittlungen gemacht hat. Das wissen wir nicht. Deswegen haben wir angefragt, wenn es welche gibt, wollen wir die Akten. So. Weiß nicht, ob Ihnen die Akten vorliegen, die Akten vom BKA. Wir haben auf jeden Fall keine neuen, außer die im LKA und die Beilagen. So. Und deswegen warten wir jetzt ab, was der BKA schreibt. Dazu haben wir dann noch sehr detailliert noch einmal auf das eingegangen, was uns vorgelegen hat, also die zwei Nummern, warum die nicht und so. Das haben wir dann in unserem jetzigen Schreiben noch einmal angemahnt. Ob der GBA aufgrund unserer Bitte damals die Vervollständigung der Ermittlungen, die sie Aufträge erteilt hat, wissen wir nicht. Wir haben vom BKA vom GBA bisher keine Mitteilung bekommen. Wir warten jetzt ab, was der GBA uns als neuer Sachstand schreibt. Hat er weitere Akten, dann soll er uns die geben. Hat er keine, dann wollen wir auf jeden Fall unsere Forderung erfüllt sehen, dass im Grunde genommen die Vervollständigung der Ermittlungen der Rufnummer vorzunehmen sind.
Zusatzfrage, Herr Drexler, wenn Sie von dem 18. Dezember 2015, wenn ich das richtig verstehe, die Unterlagen dann doch hatten, warum haben Sie dann im zweiten Ausschuss bei der Vernehmung des Landespolizeipräsidenten Hedger, der explizit über die EGZ gesprochen hat und wie er sich sehr gut erinnern könne, nie die Frage nach dieser Nummer gestellt.
Weil uns der Polizeibeamte Hedger, war ja Landespolizei, weil uns der Polizeibeamte Fink erklärt hat, bis zu Ihrem Abschied haben Sie das nicht gemacht. So. Und deswegen musste man jetzt ja nicht nochmal fragen, der nicht vom BKA war.
Herr Feider.
Herr Drexler, in den Akten befindet sich das Deckblatt einer Akte, 157 Seiten stark, von Juk Puskaric, die erstellt worden ist durch das thüringische Landeskriminalamt. Die Akten selber, diese 157 Seiten, sind allerdings nicht da. Liegt die Ihnen vor?
Das kann ich Ihnen,
um es zu präzisieren, ja. Ist 293-P-418-416.
Frau Kollegin Moser, haben Sie das notiert?
Ich habe es notiert, ja.
Also ich kann Ihnen das auf Anhieb nicht sagen, das müssten wir jetzt in dem riesigen Aktenbestand nachprüfen. Und wenn sie nicht vorliegen, würden wir natürlich dann versuchen, wenn es solche Akten gibt, die dann uns zu besorgen. Bisher haben wir da, also ich kann es jetzt nicht beantworten. Also
157 Seiten ist ja keine schmale Akte.
Nein, aber wir haben...
Aus dem Beginn der 2000er Jahre.
Was?
Aber
auch keine besonders dicke. Es ist 107 Seiten, es ist ja auch nicht eine ganz dicke Akte. Wir haben noch dickere, aber wir werden genau, ich werde jetzt gar nichts dazu sagen, weil ich es auch nicht weiß, schlichtweg. Wir werden überprüfen, ob wir die Akten haben oder nicht. Und können Ihnen das dann sagen.
Darf ich ich kurz nachfragen, weil das hier gesagt, das Blatt, das wäre bei der Akte.
Das Deckblatt. Das Deckblatt.
Aber nicht die Akten.
Das finde ich interessant, wie Sie eigentlich das alles immer wissen, welches Blatt oder was dann halt da fehlt. Aber gut, das ist ja ein.
So ist es. Freie Presse.
Ja. Gibt weitere Fragen?
Es gibt halt Menschen, die haben möglicherweise mehr Akten wie mir. Das habe ich noch nie bestritten, aber bisher ist nicht nachgewiesen. Aber wir können jetzt mal nachprüfen, ob wir den Aktendeckel auch haben und nicht die Akten. Das prüfen wir nach. Gut.
Keine Fragen mehr, dann danken wir für das Interesse und sehen uns im Juni wieder.
Ja. Und freuen uns darauf.
Das kommt nicht für immer.
Das ist eine Sitzung, da ist eine Sommerpause. Das ist 18. Zeit.